So, ja, passend zum Wetter habe ich heute der Predigt den Titel gegeben: Das Leben ist kein Ponyhof. Ich weiß, ich habe letzten Sonntag gesagt, wir wären ja gerade mitten in so einer Predigtserie mit dem Titel Meine kleine süße Farm. So, wir hatten den Esel, wir hatten Schafe, wir hatten Osterlamm, Osterhasen, Küken, Ostereier, alles schön und süß und schnucklig. Und vielleicht war es für dich super schön, in den letzten Wochen zu hören, dass Jesus der gute Hirte ist, der dich fürsorglich auf den Arm nimmt und durchträgt und versorgt und liebt. Vielleicht hat es dir richtig gut getan, an Ostern so zu hören, dass Jesus vom Grab auferstanden ist und auch in deinem aufgewühlten Seele, in deinem Chaos, in deinem Herzen einen Neuanfang schaffen kann. Vielleicht hat es dir richtig gut getan zu hören, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns heute am Werk ist. Und dass es dich, wie letztens Andreas am Sonntag erzählt hat, wirklich berührt hat an Ostern. Vielleicht war es so eine richtig geistlich intensive Zeit für dich. Und wenn es so ist, wenn du gerade auf dieser idyllischen Welle reitest, dann will ich dich da gar nicht runterholen, ja, mit dieser Predigt jetzt. Hast du von mir die volle Erlaubnis, jetzt abzuschalten, irgendwas anderes zu machen, einen Spaziergang oder was auch immer, wenn du da drin bleiben möchtest, hast du meine volle Erlaubnis. Vielleicht geht es dir aber auch etwas anders. Also vielleicht geht dir gerade dieses ganze Gerede von dem guten Hirten und von Friede und Hoffnung, vielleicht geht dir das gerade so ein bisschen auf den Senkel, weil du nicht auf dieser idyllischen Welle gerade reitest, sondern weil du das Gefühl hast, dass dir so deine Lebensrealitäten, die Dinge, die so über dich einkrachen, dass die dir längst das Surfbrett unter den Füßen weggeschlagen haben und so die Monsterwellen über dir zusammenklatschen und du gar nicht mehr weißt, wo oben und unten ist. Vielleicht war es sogar an Ostern noch alles so richtig gut und dann schon die Woche ist es irgendwie alles Mögliche zusammengebraut. Und deswegen habe ich heute vor, diese inoffizielle Predigtserie Meine kleine süße Farm zu beenden. Und zwar mit dem Thema, das Leben ist gar keine süße kleine Farm. Das Leben ist kein Ponyhof. Die Schwierigkeiten werden auch nach Ostern weitergehen oder wiederkommen. Nach Hochzeiten kommen dann auch immer wieder regelmäßig die Tiefzeiten. Und es gibt wohl kaum ein Buch auf dieser Welt, das uns diesen Fakt so unromantisch und so hart spiegelt und fast schon ins Gesicht klatscht wie die Bibel. Die Bibel verspricht uns an keiner Stelle, dass wir in dieser Welt, in diesen Lebzeiten, heile Welt erleben werden. Ja, das Reich Gottes ist an Ostern angebrochen und es ist richtig krass, was passiert, aber das Reich ist eben auch noch nicht vollendet. Das passiert erst, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Und bis dahin leben wir in so einer, ich möchte es mal nennen, in so einer Gleichzeitigkeit. Und die Bibel stellt uns diese Gleichzeitigkeit immer wieder direkt nebeneinander. Zum Beispiel der Vers, ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Ich mag diesen Vers richtig arg und der klingt richtig, richtig gut. Ich zitiere den sehr, sehr oft. Und es ist so cool, dass wir bei Gott all unsere Sorgen abladen können. Direkt der nächste Vers. Vers 8 lautet, haltet euch fest, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Stark und fest im Glauben sollt ihr seine Angriffe abwehren. Und denkt daran, dass alle Brüder und Schwestern auf der Welt diese Leiden ertragen müssen. Diese Gleichzeitigkeit meine ich. Wir erleben auf der einen Seite die Freude im Heiligen Geist und auf der anderen Seite tiefes Leid und Bedrückung über die Verlorenheit, über das, was alles in der Welt passiert. Wir sind auf der einen Seite unglaublich dankbar für all die guten Dinge, die wir so im Leben erleben dürfen, wo Gott uns wirklich reich segnet. Und auf der anderen Seite auch gleichzeitig erleben wir Schmerz und Krankheit. Wir erleben auf der einen Seite die glückselige Gottes Nähe und denken, boah, ich fühle mich Gott so nah, wie vielleicht Andreas am Sonntag, als ihm die Tränen kamen. Und auf der anderen Seite fühlen wir auch immer wieder Zeiten der Versuchung, wo wir nicht widerstehen können, wo wir denken, ich fühle mich so weit weg von Gott, wo ist Gott eigentlich jetzt gerade in meinem Leben? Und da kann man sich jetzt schon mal leicht mal so fragen, wenn das immer, also ist es das jetzt? Geht es jetzt immer so weiter? Wird sich da nie was dran ändern? Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ja, tatsächlich wird sich da in unserem Leben nie was dran ändern. Dieses Leben wird nie zum Ponyhof werden, egal wie lange du wartest, egal wie viel du dafür betest. Neben all dem Guten wird es auch immer wieder die Schwierigkeiten geben, Anfeindungen, Trauer, Verlust, Mangel, Schmerz, Leid, Versuchungen, scheiternde Beziehungen, Verletzungen. Dein Leben wird sich nicht ändern. Aber, und das bringt jetzt die Hoffnung in die Predigt zurück, ich glaube, du wirst dich ändern. Und zwar gerade durch diese schweren Zeiten. Ich habe euch einen Bibeltext mitgebracht, der es in sich hat. Jesus hat gerade eine richtige Hochzeit erlebt, seine eigene Taufe. Er hat sich mit mehreren Leuten zusammen von Johannes dem Täufer im Jordan taufen lassen. Und dann lesen wir da rein in Lukas 3, wo es heißt, als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Das nenne ich mal ein Highlight. Jesus erlebt Gottes Nähe und seinen Zuspruch, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Und vielleicht ging es dir am Osterwochenende ähnlich, dass du dachtest, ja, es ist so berührend, wie krass Jesus mich liebt, dass er für mich ans Kreuz geht. Und auf dieses Highlight von Jesus folgt jetzt eine richtig, richtig schwere Zeit für ihn. Und da lese ich uns jetzt mal rein. Direkt danach, erfüllt mit dem Heiligen Geist, ja, noch von diesem Highlight, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nicht, sodass er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn auch an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm einen einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will, du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe. Wenn du dich bisher noch nicht so unglaublich viel mit der Bibel auseinandergesetzt hast, dann gebe ich zu, dass dieser Text hier ein bisschen skurril klingt. Ja? Also der Heilige Geist führt Jesus da in der Wüste umher. Wie kann man sich das vorstellen? Er isst 40 Tage lang nichts, ist medizinisch gut möglich, aber in der Wüste, wo es nachts brutal kalt ist, wo du tagsüber der Hitze ausgesetzt hast, ist schon ziemlich, ziemlich heftig. Und dann der Teufel, das personifizierte Böse, versucht Jesus diese 40 Tage lang. Ich finde einen Tag schon richtig heftig und 40 Tage. Und dann diese Versuchung, ich meine, das mit Stein und Brot kann man sich ja noch vorstellen, aber was ist das für eine Versuchung für Jesus, sich vom Tempeldach zu stürzen? Was hat er davon? So. Klingt alles schon etwas seltsam und ich werde jetzt in dieser Predigt auch nicht alles aufklären können. Ja? In dem Text steht unglaublich viel drin, aber ich glaube, dass dieser Text sich unglaublich lohnt, ihn mal zu entpacken. Kannst du dir vorstellen, wie so ein Zip-File, wenn du was im Internet downloadest, was sehr, sehr groß ist, dann kriegst du oft ein Zip-File angeboten. Und wenn du ein Zip-File öffnest, Doppelklick drauf, dann siehst du erstmal gar nichts. Denn es ist komprimiert. Diese riesigen Dateien, die da drin sind, sind komprimiert. Und genauso ist es eigentlich in diesem Bibeltext hier. Lukas, der das aufschreibt, der schreibt es sehr, sehr sachlich auf, sehr knapp, sehr komprimiert, sehr verdichtet. Und wir müssen es erst entpacken. Und wenn du das Zip-File entpackst, dann siehst du auf einmal alles, was da drin ist. Und auf den ersten Blick hat diese Versuchungsgeschichte vielleicht so gar nichts mit den Zeiten, die du so erlebst, zu tun. Aber ich glaube, auf den zweiten Blick, durch das Entpacken, wird sichtbar, dass Jesus, was er da erlebt, auch super krass für unsere Wüstenzeiten ist, wenn wir da verstehen, was Jesus da für Antworten gibt und was da die Realitäten sind, die der Teufel da aufzeigt. Bevor wir da reingehen und reinschauen in die Versuchungen, möchte ich noch ein paar Vorbemerkungen machen. Es mag etwas verwirrend sein vielleicht, dass ich gerade erzählt habe von dieser Gleichzeitigkeit von sehr, sehr guten und dann aber auch diesen ganzen schweren Zeiten von Trauer, von, keine Ahnung, Mobbing, Leid, Entmutigung, was auch immer du durchmachst. Und jetzt geht es in der Geschichte aber um Versuchungen. Also ja, Jesus hatte nicht eine schwere Zeit, weil er krank war oder sonst irgendwie, sondern weil er vom Teufel versucht wurde. Aber alle diese Versuchungen, die er erlebt hat, die haben ein Ziel, nämlich ihn von Gott wegzubringen. Zweifel zu säen, Misstrauen zu säen und so einen Vertrauensbruch in seine Gottesbeziehung herbeizuführen. Und genau die gleiche Gefahr steckt in allen schweren Situationen, die wir im Leben durchmachen. In allen. Ob es jetzt Krankheit ist, ob wir Verlust erleben, Mangel erleben, ob wir seelische Verletzungen haben, ob Beziehungen in die Brüche gehen, ob du gemobbt wirst. In all den schweren Situationen stehen wir in dieser Gefahr oder eben auch in dieser Versuchung, könnte man sagen, dass da Misstrauen in unsere Gottesbeziehung gesät wird, dass da Zweifel kommen. Meint Gott es wirklich gut mit mir? Dass da so ein Vertrauensbruch passieren kann. Und ob jetzt hinter dieser Gefahr tatsächlich irgendwie eine Versuchung vom Teufel steht, ja, oder ob da einfach die schwere Zeit ist, die du erlebst, ist gar nicht so entscheidend, ist nicht so einfach zu erkennen so. Der Teufel wird in der Bibel als der Vater der Lüge, als der Durcheinanderbringer vorgestellt. Aber er hat immer dieses eine Hauptziel, bei Jesus und auch bei uns, uns von Gott wegzubringen. Das Ergebnis ist das gleiche, ob es jetzt eine schwere Situation ist oder wirklich der Teufel selbst. Und wir werden uns gleich anschauen bei den Versuchungen Jesu, wie das, was Jesus antwortet, auch für unsere eigenen Wüstenzeiten, wenn wir mal durch so eine schwere Zeit durchgehen, richtig helfen kann. Ich möchte aber vorher noch eine zweite Vorbemerkung machen. Wenn ich hier so locker flockig sage, ja, das Leben ist kein Ponyhof, dann mag das in deinen Worten vielleicht ein bisschen höhnisch klingen. Und zwar nämlich genau dann, wenn du wirklich gerade eine richtig, richtig schwere Zeit durchmachst. Und ja, es ist so, in einer 25-minütigen Predigt ist es nicht möglich, das wirkliche Leid, was du vielleicht gerade durchmachst, zu erfassen. Weder ich noch irgendjemand anders macht genau das durch, was du durchmachst. Und vielleicht sagst du jetzt, ey Manuel, wenn du wüsstest, wie es mir gerade geht, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt in dieser Situation noch an Gott festhalten soll. Es ist so schwer, weiterhin darauf zu vertrauen, dass Gott es wirklich gut mit mir meint. Und da möchte ich dir einen Bibelvers zusprechen aus dem Hebräerbrief, wo es über Jesus heißt, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Selbst wenn kein Mensch verstehen kann, wie es dir gerade geht, was du gerade durchmachst, ich glaube, Jesus kann es. Wegen diesem Vers. Er versteht deine Schwachheit. Und ich habe gesagt, Lukas schreibt diese Erzählung von dieser Wüste hier sehr, sehr knapp und komprimiert. Aber wenn wir diesen Text entpacken, dann stellen wir fest, dass es wirkt ja so ein bisschen wie ein Spaziergang für Jesus. Also so Jesus, ja, geht in die Wüste, vom Heiligen Geist geführt, so voll alles irgendwie, ja, und dann ist er da einfach so und der Teufel versucht ihn, steht ja so komprimiert. Aber ich glaube, es war alles andere als ein Spaziergang für Jesus. Ich glaube, es ging ihm höchstwahrscheinlich äußerlich und innerlich richtig, richtig dreckig. Also viele von uns haben, wenn sie an Jesus denken, irgendwie so ein Bild hier vor Augen. Jesus sitzt da schön im Schatten eines Baumes, Kind auf dem Schoß und so eine Schar umringt ihn, er schön mit getrimmtem Bart, schöne Frisur und erzählt da schön in gemütlicher, entspannter Atmosphäre vom Reich Gottes. Aber ich glaube, in dieser Wüstenzeit ist dieses Bild von Jesus völlig falsch, sondern das Bild von Jesus sieht eher so aus. 40 Tage ohne Essen machen einen richtig fertig. Und dann auch die Hitze am Tag, die Kälte in der Nacht. Jesus hatte Hunger, er wird von Essensfantasien geplagt. Der Schweiß läuft ihm über die Stirn, er hat seit Ewigkeiten nicht gut geschlafen und er hat kaum noch Kraft. Wahrscheinlich sogar unglaubliche Kopfschmerzen. So geht es mir, wenn ich faste. Schon nach 3 Tagen fangen unglaubliche Kopfschmerzen an. Und er kann keinen klaren Gedanken fassen. Er ist schnell reizbar, seine Nerven liegen blank, seine Laune völlig im Keller. Und als wäre das nicht schon genug, versucht ihn der Teufel die kompletten 40 Tage, nicht nur diese 3 Versuchungen, die Lukas am Ende dieser Zeit berichtet, sondern mit allen Versuchungen, mit denen wir Menschen auch versucht wurden, wird Jesus da versucht. Und es wirkt dann immer so, als hätte Jesus so locker flockig die Antwort parat, die dann der Versuchung ein Ende bereitet. Also der Teufel sagt zu Jesus, ey, verwandel doch diese Steine hier in Brot. Und der Jesus dann so ganz schnell so, nein, denn es steht geschrieben, Der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein. Nächste Frage bitte. So ist es sicher nicht gewesen, auch wenn Lukas es so aufgeschrieben hat. Denn Lukas schreibt hier, dass Jesus versucht wurde. Das war eine echte, wirkliche Versuchung für Jesus. Wo er nicht einfach so, ja, nächste Frage bitte, drüber hinweggegangen ist. Sondern es war wirklich eine Option für Jesus jetzt, seine Hunger zu stillen und endlich Nahrung zu bekommen und diese Steine wirklich in Brot zu verwandeln. Jesus war wirklich versucht, darauf einzugehen. Und da wollen wir jetzt reingehen. Wie gesagt, ihr friert, mir ist auch ein bisschen kalt. Ich gehe da in aller Kürze durch. Da steckt noch viel, viel mehr drin, was sich richtig lohnt zu entpacken. Aber ich konzentriere mich jetzt auf den Teil, wo wir sagen können, da können wir jetzt was für unsere eigenen Wüstenzeiten draus lernen und draus ziehen. Die erste Versuchung habe ich betitelt, Hauptsache dir geht's gut. Der Teufel sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Ihr kennt sicher diesen Spruch, Hauptsache gesund. Ja, wenn irgendwie ein neues Kind geboren wird so und dann kommen irgendwie, ja, Hauptsache gesund. Auch wenn er irgendwie ein bisschen verschrumpelt aussieht, Hauptsache er ist gesund so. Das ist erstmal das Wichtigste. Und ist auch in unserem Leben oft die Hauptsache. Hauptsache dir geht's gut. Und dann kannst du dich erstmal um die ganzen anderen Sachen kümmern, die auch noch so wichtig sind im Leben. Aber schau erstmal, wie es dir geht, dass deine Bedürfnisse gestillt sind. Und jetzt kommst du in so eine Wüstenzeit rein, wo du plötzlich merkst, ey, meine Bedürfnisse sind gar nicht gestillt. Ich habe vielleicht Mangel an körperlicher Nähe. Ich bin vielleicht krank. Was ist jetzt mit Hauptsache gesund? Jesus hat in der Wüste wirklich eine Zeit des Mangels erlebt. Er hat nichts gegessen, ob freiwillig oder unfreiwillig, steht gar nicht im Text drin. Man denkt ja so, es war freiwillig, er hat gefastet, aber vielleicht hat ihn der Geist doch einfach in die Wüste geführt und da gab es einfach nichts zu essen. Aber Jesus wusste, dass er da am richtigen Platz war. Der Heilige Geist hat ihn da reingeführt. Und wenn du die Geschichte in der Bibel kennst, wenn du dich ein bisschen da auskennst im Alten Testament, dann wird diese Erzählung von der Wüste hier, wo Jesus durchmacht, dich erinnern an eine großartige Parallele im Alten Testament. Nämlich, Jesus wurde hier 40 Tage lang in der Wüste umhergeführt und das Volk Israel wurde ebenfalls 40, jetzt aber nicht Tage, sondern Jahre lang in der Wüste umhergeführt. Und als wäre das nicht schon interessant genug, ist es jetzt auch noch so, dass alle drei Antworten, die Jesus gibt, sind ja alles Schriftzitate. Da zitiert er aus dem 5. Buch Mose alle dreimal. Und das 5. Buch Mose beschreibt und reflektiert genau diese Wüstenzeit des Volks Israel. Und da lesen wir mal ganz kurz rein, was es da heißt. Erinnert euch an die 40 Jahre in der Wüste, zu Volk Israel gesprochen. Gott ließ euch, das ist jetzt krass, in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen. So wollte er sehen, wie ihr euch entscheiden würdet, ob ihr nach seinen Geboten leben würdet oder nicht. Er legte euch Entbehrungen auf und ließ euch hungern. Dann gab er euch das Manna zu essen, das weder ihr noch eure Vorfahren kanntet. Er wollte euch damit zeigen, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt, sondern von allem, von den Worten des Herrn. Daran könnt ihr erkennen, dass der Herr, euer Gott, es gut mit euch meint. Er erzieht euch wie ein Vater seine Kinder. Hoppla, das ist heftig. Das passt jetzt irgendwie so ganz sperrig in unser Gottesbild rein. Ist es nicht Gottes Hauptanliegen, dass es uns gut geht? Scheinbar nicht. Gott führt sein Volk in die Wüste und Gott lässt es dort in der Wüste in Schwierigkeiten geraten. Er legt ihm Entbehrungen auf. Sie leiden Mangel, sie leiden Hunger. Und genauso führt Gott auch Jesus in die Wüste. Und jetzt die spannende Frage, führt Gott auch uns manchmal in die Wüste? Kein sehr populärer Gedanke, das gebe ich zu. Aber ich lasse den einfach mal so stehen. Für Gott steht nicht unser körperliches Wohlbefinden an erster Stelle. Es ist ihm auch wichtig, aber Gott sagt, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern hauptsächlich von allem aus den Worten Gottes. Und der Teufel versucht Jesus jetzt genau mit dieser Annahme. Ey, dein körperliches Wohlbefinden hat Priorität Nummer eins. Du bist doch ein Kind Gottes. Dir sollte es doch gut gehen, oder? Als Kind Gottes, dir sollte es an nichts fehlen. Du solltest nicht Hunger leiden. Warum stillt Gott denn deine Bedürfnisse nicht? Warum macht Gott dich nicht gesund? Warum hilft Gott dir nicht? Der Teufel sagt zu Jesus, deine körperlichen Bedürfnisse haben Prio 1. Aber Jesus entgegnet ihm, nein. Manchmal haben sie es nicht. Manchmal haben meine geistlichen Bedürfnisse Priorität Nummer 1. Und zwar jetzt in dieser Wüstenzeit. Gott weiß besser als ich, was ich jetzt gerade brauche. Und wenn Gott mir körperliche Entbehrungen zumutet, dann weiß ich, dass Gott mich liebt. Und so krass dieser Gedanke für uns auch sein mag, der ist ja wirklich, ich glaube, er kann auch für unsere eigenen Wüstenzeiten gelten. Vielleicht stillt Gott gerade nicht alle deine körperlichen Bedürfnisse, weil er deine geistlichen Bedürfnisse im Blick hat. Und dann ist es vielleicht besser, nicht zu beten, Gott, hol mich sofort aus dieser Wüste heraus, ich will dich wieder erleben, ich will wieder gute Tage sehen, sondern vielleicht ist es dann tatsächlich gerade besser zu beten, Gott, komm du hier rein in meine Wüste. Die zweite Versuchung, auch nur ganz kurz, die teuflische Abkürzung habe ich sie genannt. Der Teufel führt ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigt ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagt, jetzt alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben. Denn mir ist es alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Jesus ist nicht versuchbar hier, weil er so machtgeil wäre, sondern dieses Ziel, was ihm der Teufel hier vor Augen stellt, die Herrlichkeit und Macht über die ganze Welt praktisch zu erlangen, ist genau der Auftrag, mit dem Jesus auf die Erde kam. Das ist ein gutes Ziel. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Jesus ist an Ostern gestorben, um dem Bösen die Macht zu entreißen, um den Tod zu besiegen, um die Sünde zu brechen, um die Macht des Teufels zu brechen. Das Ziel, das der Teufel ihm hier vor Augen stellt, ist alles andere als verwerflich. Wo man irgendwie so denkt, oh, ist Jesus da gelockt mit irgendeinem? Nein, es ist richtig gut. Das Ziel ist gut, aber der Weg dahin ist für Jesus richtig schwer, richtig steinig und schwer. Der Weg für Jesus heißt, sich selbst aufzugeben, keinen Gebrauch von seiner Göttlichkeit zu machen, Mensch zu sein, ein Diener aller zu werden, sich verspotten zu lassen, sich auslachen zu lassen, geschlagen, angespuckt zu werden, sich kreuzigen zu lassen, dort am Kreuz verlassen vom Vater zu hängen. Das ist ein unendlich harter und mühsamer Weg. Und es ist deswegen eine echte Versuchung für Jesus, dass der Teufel ihm jetzt das genau gleiche Ziel anbietet, aber auf eine Abkürzung, auf einem schnellen, einfachen Weg. Schön chillig, locker, flockig, die teuflische Abkürzung. Und leider gibt es das auch in unserem Leben, eine Parallele. Jesus ruft uns nämlich hinein in seine Nachfolge. Und den Weg Jesu zu gehen, heißt oft mit Schwierigkeiten konfrontiert zu sein. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Und Jesus nachzufolgen ist für die wenigsten von uns ein Spaziergang. Es kostet uns was. Wenn bei dir alles nur glatt geht und du wie so auf Schienen durchs Leben reitest und alles locker flockig flutscht, dann musst du dich sogar fragen, bin ich hier gerade auf einer teuflischen Abkürzung unterwegs? Also nicht falsch verstehen, das Leben darf auch sehr schön sein. Man darf das Leben genießen, kann auch richtig coole Sachen im Leben geben und wir dürfen es aber gleichzeitig. Das ist die Gleichzeitigkeit, von der ich vorhin sprach. Gleichzeitig sind wir auch berufen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Und im Umkehrschluss, wenn dein Weg sich gerade sehr schwierig anfühlt, wenn du denkst, es ist anstrengend hier, Jesus zu folgen, es kostet mich richtig was, dann bist du wahrscheinlich genau richtig. Lass diese Versuchung, alles müsste schnell und einfach und flutschen und glatt gehen, lass die links liegen. Lass dich nicht von Schwierigkeiten irritieren. Du bist auf der Linie mit Jesus, mit Paulus, mit allen Jüngern, die zu allen Zeiten gelebt haben. Alle haben Schwierigkeiten durchgemacht. Und denk dran, dass Jesus genau weiß, was du gerade durchmachst. Durch diese Schwierigkeiten durchzugehen, ist sogar eine Form der Anbetung Gottes. So erwidert Jesus, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen, ich nehme den langen, schweren, steinigen Weg. Und jetzt noch die dritte Versuchung, über Gott verfügen. Der Teufel führt ihn nach Jerusalem, stellt ihn auf einen Vorsprung des Tempeldachs und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich hier runter. Denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken. Sie werden dich behüten, dass du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Jesus erwiderte, aber es heißt auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Der Teufel setzt nochmal an der Gottesbeziehung und versucht da reinzugrätschen. Er fordert im Grunde Jesus auf zu einem Rollenwechsel. Er sagt zu ihm eigentlich so, ja, Jesus, mach das und du zwingst Gott damit, dir zu helfen. Das ist ein Rollenwechsel. Jesus würde sich zum Herrn über Gott emporschwingen und Gott zu seinem Knecht machen. Natürlich nicht offensichtlich, sondern ja schön mit Bibelzitat hier. Teufel zitiert die Bibel. Steht so da drin. Aber diese Annahme, dass Gott tun muss, was wir gerne hätten, die versucht uns auch in unseren eigenen Wüstenzeiten. Das kenne ich sehr gut von mir. Gott hat doch zugesagt, dass er mich gesund machen wird. Gott will doch nicht, dass wir krank sind. Gott will uns doch helfen. Gott muss doch uns auffangen, wenn es uns irgendwie gerade schlecht geht. Er muss doch irgendwie was ändern in meiner Situation. Und dabei stützen wir uns ja auch, wie der Teufel, auf biblische Zusagen. Aber wir können nicht über Gott verfügen. Wir würden Gott zu unserem Knecht machen. Wir können auch nicht über Gottes Zusagen verfügen. Und die Versuchung will jetzt genau hier reingrätschen und unser Vertrauen auf Gott zerbröckeln. Ey, wenn Gott nicht tut, was er dir zugesagt hat, dann kann er dir doch gestohlen bleiben. Wofür brauchst du ihn dann? Wofür? Teste ihn mal. Zwing ihn doch. Du erhebst dich über ihn. Alle Versuchungen und Schwierigkeiten im Leben, alle Situationen, wo Gott nicht so handelt, wie wir das gerne hätten, die haben das Potenzial, unser Vertrauen auf Gott anzugreifen. Aber wenn wir uns über diese drei Dinge bewusst sind, und die sind manchmal ein bisschen hart zu realisieren, dass es erstens bei Gott nicht heißt, Hauptsache, dir geht's körperlich gut, sondern manchmal heißt es eben auch, jetzt sind deine geistlichen Bedürfnisse erstmal dran. Dass wir dann zweitens durchaus auf dem richtigen Weg sein können, wenn es gerade richtig anstrengend ist, wenn es richtig schwierig ist, wenn es richtig hart auf hart kommt. Dann bist du in einer Linie mit Jesus und allen anderen. Und dass wir drittens nicht über Gottes Willen verfügen können. Dann kann unser Vertrauen auf Gott gerade durch solche Zeiten richtig krass wachsen. Ich kenne Menschen, die haben richtig krasse, ich sag jetzt mal, Kackzeiten in ihrem Leben erlebt, wo so wirklich gar kein Ponyhof in Sicht war. Und die würden aber jetzt sagen, wo sie da durchgegangen sind, dass sie diese Wüstenzeiten niemals, niemals eintauschen würden gegen ein locker, flockig, chillig Leben. Weil sie in dieser Zeit so krass Gott erlebt haben, wo ihr Vertrauen auf Gott und ihre Gottesbeziehung so verändert wurde, dass sie sagen, nie will ich diese Zeiten missen. Gerade in diesen harten Zeiten arbeitet Gott an dir. Das Leben wird nie ein Ponyhof werden. Egal wie lange du wartest, egal wie du dafür betest, aber du wirst dich verändern. Nachdem der Teufel alles versucht hat, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn immerhin für einige Zeit in Ruhe. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes kehrt Jesus nach Galiläa zurück und jetzt geht sein Dienst los. Jetzt geht es richtig durch die Decke. Er fängt an, vom Reich Gottes zu lernen, Wunder zu tun und er kommt genau in diese Berufung rein, in diesen Auftrag rein, den Gott für ihn hat. Und genauso bereiten uns unsere eigenen Wüstenzeiten ebenfalls auf unsere Berufung für Gott vor. Wenn wir solche Dinge durchmachen und weiter an Gott festhalten, unser Vertrauen auf Gott setzen, dann haben wir richtig was weiterzugeben an andere Menschen. Und ich möchte jetzt beten. Jesus, es ist so, so hart, durch manche Zeiten durchzugehen. Und wir können manches Leid nur erahnen, was manche Menschen durchmachen müssen. Und ich möchte dich nur für zwei Dinge bitten, Jesus. Ich möchte dich erstens bitten, dass du uns bei dir behältst. Dass du uns immer wieder den Blick auf dich richtest und immer wieder die Augen öffnest. Was will diese schwere Zeit eigentlich gerade mit mir machen? Was passiert eigentlich gerade? Wo versucht mich diese Zeit, dir zu misstrauen? Und diesen Vertrauensbruch, den bete ich jetzt weg, Jesus. Stärke du unser Vertrauen. Lenk du unseren Blick immer wieder auf dich, wie du all diese Dinge ebenfalls ertragen hast. Wenn du jetzt gerade so eine richtig schwere Zeit durchmachst, wo du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist und die Monsterwellen so über dich zusammenklatschen, du dich in der Wüste fühlst und denkst, ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergehen soll. Ich weiß es einfach nicht. Dann möchte ich dich bitten oder dich einladen, deine Hände Jesus entgegenzustrecken. Und ich möchte dir zusprechen, dass Jesus dich liebt. Dass Gott dich liebt. Und dieses Bild von den Spuren im Sand ist vielleicht für die einen ein bisschen kitschig, aber das stimmt. Das ist die Wahrheit. In diesen wüsten Zeiten, wo du zurückblickst und denkst, wo ist Gott? Ich sehe nur eine Spur in diesem Sand. Da sagt Gott dir, ich habe dich da durchgetragen. Und ich bete und hoffe, dass du im Rückblick auf diese Zeit sagen kannst, ich will sie nie missen. Es war so unglaublich, wie Gott mich da durchgetragen hat. Es war so unglaublich, was ich über Gott gelernt habe und wie ich jetzt Feuer und Flamme für ihn bin, noch viel mehr als vorher. Ich will kein locker, flockig, chillig Leben haben. Ponyhof kann mir gestohlen bleiben. Ich will das echte Leben bei Gott haben. Gott, führe uns da durch. Beschenke du uns. Er liebt dich. Amen.